Hallo, hier ist Bible Tunes mit jüdisch-christlichen Gedanken und Impulsen zum Thema Der Messias von Asaf Zeevi, Anatoli Uschumirski und Detlef Kühlein. Anatoli, du bist ein messianischer Jude. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Was ist ein messianischer Jude?
Wenn man das in einem Satz beschreiben kann, ich bin als Jude geboren, ich gehöre zum jüdischen Volk und ich glaube an meinen Messias Jeshua, an Messias Jesus. Das ist ein messianischer Jude.
Das heißt, ein Jude, so wie Paulus zum Beispiel oder auch Petrus, wenn wir jetzt mal ins Neue Testament gehen, die würdest du auch als messianische Juden bezeichnen?
Ja, so wie Paulus, Petrus, Johannes und die tausend noch andere Juden, die Jesus nachgefolgt haben in den ersten Jahrhunderten. Natürlich können wir nicht eine Brücke schlagen vom ersten Jahrhundert in die moderne Zeit. Es gibt gewisse kulturelle Unterschiede, aber vom Glaubensbekenntnis bin ich völlig auf diese Linie.
Jetzt gibt es in Deutschland einige messianische Juden. Wie viel gibt es dort? Kannst du mal ein paar Zahlen nennen?
Also es leben insgesamt 250 bis 300.000 Juden in Deutschland insgesamt.
Ja.
Unter diesen Juden gibt es 2.000 bis 5.000 messianischen Juden, eine Minderheit. Aber diese Minderheit ist eigentlich für mich sehr bedeutend, weil ich auch dazu gehöre.
Ja, und in Israel, hast du da Zahlen? Wie viel wären es
in
da?
In Israel nennt man die Zahlen ca. 20.000 messianischen Juden.
Okay, das ist doch eine große Gruppe.
Die größte messianische Gemeinschaft lebt in den USA. Das sind die 200.000 bis 300.000 messianischen Juden.
Okay, und das heißt weltweit, wie groß ist die messianische Bewegung?
Lieber Detlef, das Problem mit den Zahlen ist folgendes. Wir haben keinen Papst, auch keinen jüdischen Papst, der uns alle zusammenbringen kann und eine Statistik nennen kann. Ich kann das nicht weltweit nennen, aber ich weiß, es gibt kaum ein Land in der Welt, wo die Juden leben und keine messianischen Juden da sind. Überall gibt es Juden, die Jesus nachfolgen.
Okay, und doch gibt es so eine Art messianische Bewegung. Ihr seid auch organisiert, zumindest auch in Deutschland, oder?
Ja, aber das ist keine offizielle Organisation. Wir haben eine unoffizielle Vereinigung von 25 messianischen Gemeinden und Gruppen in Deutschland. Und wir treffen uns regelmäßig, wir unterstützen einander und wir sind ständig in einem theologischen und praktischen Austausch.
Was würdest du sagen, was unterscheidet eine jüdisch-messianische Gemeinde von einer christlichen Gemeinde, also einer Freikirche oder einer evangelischen Freikirche?
Zunächst würde ich den Kalender nennen. Wir leben nicht nach einem christlichen, sondern nach einem jüdischen Kalender. Wir feiern die Feste Pessach, Shavuot, Rosh Hashanah und Yom Kippur und wir feiern nicht Ostern oder Weihnachten. Natürlich, die Inhalte von Ostern und Weihnachten sind in unserem Glaubensverständnis da.
Ah, okay, ja.
Aber wir feiern die anderen Feste. Wir beschneiden unsere Kinder und die Gottesdienste sehen auch recht unterschiedlich aus. Zum Beispiel, wir haben eine Torahrolle in unserer Gemeinde. Und diese Torahrolle ist etwas ganz Besonderes. Da wird eine Torahrolle aufgehoben. Während des Gottesdienstes, die ganze Gemeinde steht auf, zeigt mit einem Finger auf diese, kleinen Finger auf diese Torahrolle und sagt, das sind die Worte, die unser Lehrer Mose auf dem Sinai bekommen hat. Mensch, da geht mir die Gänsehaut jeden Gottesdienst, weil das ist eine Verbindung über die Jahrtausende, ja? Also die Torah steht im Mittelpunkt und Jesus steht im Mittelpunkt. Und das sind keine Gegensätze für uns, ja? Ich weiß, solche Gegensätze existieren manchmal im Christentum. Das Gesetz wird gegen die Gnade ausgespielt. Aber bei uns, die Tora, das ist die Gnade. Und Jesus ist für uns auch eine lebendige Tora.
Im Prinzip, das, was du beschreibst, Anatoli, das ist ja im Grunde genommen so, wie das in Jerusalem damals war, wie die ersten Judenchristen, ja, Gottesdienst gefeiert haben.
Richtig.
Sich trafen hin und her in den Häusern.
Ja,
das war
absolut.
Ja, mitten in der jüdischen Kultur.
Und das ist ja auch unsere Idee. Wir knüpfen uns an diese ersten jüdischen Gemeinden, die Jesus Nachfolger waren.
Wenn ich jetzt als Heidenchrist, so nenne ich mich jetzt mal, das Neue Testament lese, dann habe ich da eine andere Brille auf. Wir sprachen auch schon mal über unsere verschiedenen Brillen, die Richtig. Wir haben. Das ist ja auch ganz normal, dass ich das mit meinen Augen lese, aus meiner Perspektive. Aber wie empfindest du das, wenn jetzt Menschen christlichen Glaubens kommen, die quasi sagen, also so wie ihr das macht, ist das nicht richtig, das Alte Testament zählt doch gar nicht mehr, befreit euch doch mal davon, das Gesetz ist nicht mehr so wichtig, wir müssen schon lange nicht mehr nach dem Gesetz des Mose leben, du kennst all diese Forderungen, was macht das mit dir?
Ich muss sagen, das ist ja für mich eine Überwindung, diese Sache anzuhören. Aber mittlerweile bin ich dazu gewohnt. Ich wurde vor kurzem eingeladen, einen Seminar auf eine christliche Konferenz zu halten über Apologetik. Und ich habe mein Seminar damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht an die Apologetik. Warum? Wenn die Leute sich auf eine apologetische Ebene treffen, dann hören sie aufeinander nicht zu. Jeder verteidigt seinen Glauben und als Resultat gehen wir frustriert auseinander. Ich bin ein Dialogmensch. Mhm. Und ich plädiere dafür, dass wir uns auf eine gleiche Ebene treffen, Juden und Christen, messianische Juden und Christen, und aufeinander hören und voneinander lernen. Ich glaube, es gibt ein gewisses Problem in der Geschichte. Und das passierte am Ende des 2. bis 3. Jahrhunderts, als die Christen sich von ihren jüdischen Wurzeln getrennt haben. Mhm. Wenn ein Baum sich von einem Wurzel trennt, dann stirbt er. Und für mich, das ist immer noch ein Wunder Gottes und eine große Gnade zu meinen christlichen Geschwistern, dass das Christentum immer noch lebt. Aber ich denke, man hat sehr viel verloren. Und diese jüdische Komponente, die von Anfang an präsent und überwiegend in den Nachfolger-Jesu-Gemeinden dabei war, ging verloren. Jetzt, seit 70, 80 Jahren, hat Gott die messianische Bewegung ins Leben gerufen. Und ich denke, das ist ja kein Zufall. Ich glaube, unsere Wege, die schon seit vielen Jahrhunderten sich getrennt haben, laufen jetzt zueinander. Wir leben jetzt in einer ganz spannenden Zeit, wo wieder etwas zusammenkommt, was von Anfang an getrennt wurde. Und meiner Meinung nach, das ist ja sehr wichtig, dass wir einander A bereichern, B, dass wir voneinander lernen. Das muss keine Einbahnstraße sein. Zum Beispiel wir messianische Juden, wir haben keine lange Tradition. Wir haben keine Väter im Glauben, weil wir eine junge Bewegung sind. Das können wir bei euch Christen lernen. Ihr könnt bei uns auch sehr viel lernen. Die Tradition, die Bibel zu erforschen, die jüdische Hermeneutik und Exegetik, finde ich, das ist ja unverzichtbar, dass wir das auch in der christlichen Theologie vorhanden haben.
Das ist sehr gut, dass du das ansprichst und ich finde das auch eine wunderbare Möglichkeit, da wieder in den Dialog einzusteigen, voneinander zu lernen. Aber wie weit geht dieses Voneinanderlernen? Also heißt es jetzt für mich, und ich möchte ja lernen, dass ich jetzt auch anfangen muss, zum Beispiel den Sabbat zu halten am Samstag, oder muss ich jetzt auch, also muss in Anführungsstrichen, ich würde es ja gerne machen, aber es steht ja auch im Ersten Testament, auf Schweinefleisch zu verzichten. Also ich als Nicht-Jude, welche Dinge sollte ich da beachten? Was sollte ich dazulernen von euch?
Zunächst muss ich sagen, die messianischen Gemeinden haben mindestens eine Hälfte nicht-jüdische Mitglieder.
Okay.
Und ich denke, das ist richtig so, weil eine neutestamentliche messianische Gemeinde sieht es ein, dass es ja Juden und Nichtjuden zusammen
Beide.
Sind.
Ja, genau.
Das hat Paulus in dem Epheserbrief so klar zum Ausdruck gebracht. Er hat aus beiden eins gemacht. Ja? Die Nichtjuden, die zu uns kommen, müssen gewisse Schritte machen, um sich natürlich anzupassen. Aber ich glaube, die Frage, die du von Anfang an gestellt hast, muss ich als Christ jetzt Jüdische werden und anfangen, Schabbat zu feiern und so, ist im Neuen Testament ganz klar entschieden worden. Apostelgeschichte 15.
Ja.
Da gab es diese Frage und die Apostel haben ganz klar gesagt, Nein, die Nichtjuden dürfen zu Gott Israel und zu Messias Jesus gehören, ohne Juden zu werden. Dabei 1, 2, 3, 4. 4 Sachen müssen sie beachten. Wenn sie mehr wollen, da ist eine ganz interessante Sache. Steht in der Apostelgeschichte geschrieben, in jeder Stadt wird das Gesetz Mose verkündet. Jetzt wird's heiß, ja? Gesetz Mose. Das heißt, die Heiden, die damals zum Glauben an Jesus gekommen sind, mussten irgendwo lernen, wie man in diesem Messias-Glauben lebt. Mhm. Sprich, Ethik.
Ja.
Es gab keine christliche Ethik damals. Mhm, genau. Das heißt, sie sollten diese Regel in der Synagoge lernen. Mhm. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, was heute Christen bei den messianischen Juden auch lernen können. Diesen Weg, ich benutze dieses Wort Weg, weil das ein ziemlich starkes Wort ist. Die ersten Nachfolger Jesu haben sich nicht Christen genannt. Das Wort Christen kam zuerst in Antiochien vor. Ja. Sie haben sich genannt Anashim Aderech, das heißt Menschen des Weges. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das heißt, wir müssen gemeinsam, Christen und messianischen Juden, einen Weg finden, wo wir gemeinsam gehen können.
Jetzt hast du mir so richtig Lust gemacht, darauf mal eine messianische Gemeinde kennenzulernen. Da gibt es ja einige in Deutschland, du hast gesagt 25
ja, ungefähr.
Könntest du mir eine empfehlen?
Ja, gerne, unsere Gemeinde in Stuttgart.
Ja, okay, natürlich.
Aber es gibt auch viele andere sehr gute Gemeinden. Ich glaube, näher zu dir ist Düsseldorf oder es gibt eine schöne Gemeinde in München oder in Berlin. Man kann viele Gemeinden besuchen. Man kann auch im Online-Dienst diese Gottesdienste besuchen, teilnehmen dabei. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns so kennenlernen wie wir zum Beispiel beide. Wir haben uns kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, als Menschen, meiner Meinung nach, haben wir voneinander viel Gutes gelernt.
Ich erinnere mich zurück an unser erstes Treffen, wo wir uns kennengelernt haben, damals beim Evangeliumsrundfunk, wo wir die Sendung über das Bibellesen aus jüdischer Sicht hatten. Du hast mal gesagt, das wäre für dich auch ein Meilenstein gewesen. Inwiefern?
Oh ja. Ich habe bis dahin keine so öffentliche Veranstaltungen gehabt, ja. Und das war für mich eine wunderbare Begegnung mit zwei Christen, mit dir und mit dem Hartmut Hühnerbein. Mhm. Ein wunderbares theologischen Austausch gemeinsam, aber auch ein Schritt nach vorne, wo ich in die ganze Öffentlichkeit meine Ansichten äußern konnte. Und nachher habe ich einen Flut von den Briefen und Mails bekommen von den Leuten, die gesagt haben, danke für diese Sendung, das hat uns die Augen geöffnet.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Stelle, die du vorhin erwähnt hast, Anatoli. In Epheser 2,14 heißt es, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Das finde ich eine ganz starke Aussage, eine visionäre Aussage auch für uns jetzt im 21. Jahrhundert. Aber was heißt das konkret für dich? Also es hört sich ja so ein bisschen an, so wir sind jetzt eine Einheit, da spielt keine Rolle, ob Jude oder Nicht-Jude. Was heißt das konkret?
Zunächst müssen wir feststellen, Gott ist nicht nur ein lokaler Gott von einem lokalen Volk Israel. Gott ist der Gott für alle Menschen. Und das war von Anfang an, dass Gott in seinem Ratschluss nicht nur die Juden, sondern alle Menschen eingeschlossen hat. Mhm. Israel war einfach ein wertvolles Instrument Gottes, um alle anderen Völker zu sehen. Und deswegen sind wir alle eins in Jesus. Paulus sagt nichts Neues. Das ist der Gottes Ratschluss von Anfang an. Allerdings, in diesem gesamten Leib haben wir unterschiedliche Berufungen und unterschiedliche Aufgaben. So wie zum Beispiel die Priester im alten Israel hatten die anderen Aufgaben als die Leviten oder das einfache Volk. Israel hat nach wie vor eine priesterliche Aufgabe für die Menschen. So sagt Gott, ihr werdet ein Priestervolk und ein heiliges Volk für mich sein. Ja? Und so muss Israel seine priesterliche Aufgabe weiter erfüllen. Christen haben andere Aufgaben und so können wir einander einfach bereichern in dem. Das ist nicht eine Masse, die alle gleich aufsehen, sondern die Menschen mit ganz unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Berufungen. Und ich denke, so ist das auch die Welt Gottes. Vielfältig, vielfarbig und die Leute segnen einander.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Anatoli Oschumirski, für das Gespräch.
Bitteschön.